Herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer neuen Beyond Sports Special-Folge. Special trifft es dieses Mal ganz gut, denn es ist alles ein wenig anders als sonst. Daniel und ich werfen einen Blick zu zweit zurück auf die Olympischen Winterspiele in Italien. Wir waren selbst 4 Tage vor Ort und haben auch 2 deutsche Goldmedaillen miterlebt. Unsere Olympia-Erfahrung möchten wir mit euch teilen. Zudem sprechen wir aber auch mit mehreren Olympioniken und spannenden weiteren Gästen über die Olympischen Winterspiele 2026.
Im Podcast reden wir unter anderem darüber, wie die Olympioniken die Spiele wahrgenommen haben, wie es eigentlich ist, als Fan dann auch wirklich vor Ort zu sein und die einzelnen Wettkämpfe abzuklappern und was für ein generelles Olympia-Fazit mit deutscher Brille wir ziehen. Eine lebhafte und etwas andere Folge Beyond Sports, aber dennoch voller toller Mini-Gespräche und einem ausführlichen Olympia-Rückblick, bei dem wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Ja, Olli, ich dachte, wir machen hier direkt jetzt zu Beginn mal so ein kleines Freestyle-Gespräch und quatschen so ein bisschen über unsere Reise, also so unsere Erfahrung, wie wir es auch jetzt erlebt haben vor Ort. Und es waren ja dezentrale Spiele, dementsprechend können wir auch vielleicht so ein bisschen über unsere Reiseroute reden. Aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, es ist echt krass, bei Olympia dabei zu sein. Es ist echt was ganz Besonderes, aber zur Wahrheit gehört schon auch dazu, dass man viel Planung reinstecken muss. Man muss einfach ein bisschen überlegen, wann man wo hingeht, wie man da hinkommt, wo man auch parkt. Und Fun Fact dazu, wir haben uns schon über ein Jahr davor um Tickets gekümmert und jetzt möchten wir euch so ein bisschen unsere Olympia-Reise vorstellen. Kannst du vielleicht auch so die einzelnen Tage so ein bisschen Revue passieren lassen, wo wir überall waren, wo unsere Base war?
Planung und Organisation lag ja in meiner Hand und das Dezentrale hat es auf jeden Fall schwer gemacht. Man musste halt von Anfang an gucken, okay, welche Tage eignen sich überhaupt zum Gehen? Also an welchen Tagen ist an Wettkampforten, die einigermaßen in der Nähe sind, überhaupt aufeinanderfolgend, überhaupt sind da gute Wettkämpfe, wo man hin kann?
Ja, stimmt. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Wir waren direkt zu Beginn am Start. Ne?
Genau, also wir sind samstags angereist und waren dann Sonntag, Montag, Dienstag an Wettkämpfen. Und es ist nicht so einfach. Also man muss sich zunächst mal informieren oder man hat sich informiert, welche Wettkämpfe sind an welchen Standorten gewesen. Und dann hat man halt auf den Zeitplan geguckt. Und ich glaube, im Endeffekt haben wir es jetzt ganz gut hingebracht. Aber man muss schon sagen, die dezentralen Spiele waren natürlich auch sehr zeitintensiv. Und dadurch, dass es halt viel in kleinen Dörfern stattgefunden hat, gerade zum Beispiel auch, man konnte mit dem Auto gar nicht nach Cortina, man musste da eine Dreiviertelstunde ab Toblach fahren mit dem Bus. Auch in Antholz ist man eine Viertelstunde mit dem Bus gefahren und auch in Predazzo, wo wir waren, eine Viertelstunde mit dem Bus gefahren. Und man musste sich halt immer einen Parkplatz buchen und dass man halt auch das im Kopf hat, war von Anfang an auch immer ein bisschen Planung und man hat halt auch immer für den Parkplatz beziehungsweise den Shuttlebus halt auch immer noch ein Ticket bezahlen müssen und ja, auf Dauer, wie der Schwabe so schön sagt, es läppert sich. Aber um jetzt nochmal auf die Reise zu kommen, wir sind samstags losgefahren, hatten einen gemütlichen Anreisetag. Unsere Base war in Latzfons. Vielleicht sollten wir da auch noch ein paar Worte drüber verlieren.
Also erstmal vielen lieben Dank an Leon Felderer, bei dem wir zu Hause schlafen durften.
Und an seine Familie.
Und natürlich auch an seine Familie. Also die wohnen alle gemeinsam in Latzfons, das ist in Südtirol. Und es ist ein ganz, ganz kleines Dorf oben auf dem Berg und ja, es ist eine sehr, sehr wilde Anreise gewesen, aber war sehr, sehr schön dort und hat uns echt gefallen. Es war sehr ruhig und abgelegen, aber es war eine gute Base. Wir konnten da so ein bisschen planen, wir konnten unseren Content sichten und wir konnten auch allgemein ein bisschen Tischkicker spielen, ein bisschen Vier Gewinn spielen, haben es uns da echt gemütlich gemacht, durften bei Leon im Bett schlafen, während er bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Das war schon echt was ganz Besonderes, also ja, werden wir so schnell nicht vergessen.
Und um jetzt mal ein bisschen auf unseren Plan zurückzukommen, also wir haben am Sonntag sind wir in aller Herrgottsfrühe gestartet. Ich glaube, wir sind um 7 Uhr losgefahren, um dann um kurz vor 9 in Cortina zu sein, in Toblach zu sein und sind dann mit dem Bus eine Dreiviertelstunde reingefahren und waren dann, glaube ich, um Punkt 10 waren wir dann in Cortina endlich und sind dann noch knappe 20 Minuten zur Halle gelaufen, sind dann eine halbe Stunde später angekommen, aber unser erster Stop war quasi Curling Und Curling, da kommen wir später noch dazu, hat uns komplett geflasht. Also es war richtig, richtig cool, da dabei zu sein. Wir haben dann zwei Duelle waren es im Mixed-Wettbewerb, haben wir angeguckt. Und allgemein, glaube ich, zum Reinkommen war es für uns ziemlich cool, direkt in Cortina zu sein. Weil man muss schon sagen, um da ein bisschen vorwegzugreifen, also in Cortina kam schon im Gegensatz zu den anderen beiden Wettkampfstätten, wo wir waren, ordentlich Olympia-Flair auf. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja. Also man muss sich vorstellen, die ganzen Häuser waren halt auch von Athletinnen und Athleten belegt und überall hingen Flaggen.
Überall, ja. Und das war schon toll. Es war allgemein auch so toll, durch diesen Ortskern zu laufen. Das
genau.
Und du hast dann
direkt einen Blick die Olympischen auf, Ringe, ja, du das Olympische Feuer und Blick auf die Berge. Das ist wahrscheinlich Blick, das, was du
Blick
sagen wolltest.
Blick auf die Abfahrt, genau. Blick auf die Abfahrt von den Damen. Das war auch krass.
Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil dann sind wir aus dem Curling rausgekommen und haben dann schon den Hubschrauber irgendwie gehört und dachten schon, oh Gott, da ist bestimmt irgendwas in der Abfahrt passiert. Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt und dann war tatsächlich der Sturz von Lindsay Vonn, den wir dann, wo wir den Hubschrauber dann abfliegen haben sehen. Mhm. Ja, das hat natürlich schon erstmal ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Jetzt sind wir aber ein bisschen in Cortina rumgelaufen, da gab es ein cooles Public Viewing, halt ein paar Mitmachstände und so weiter und so fort. Dann haben wir uns ein geiles Pizzastück und ein kühles Bier gegönnt und haben da in der Sonne gechillt, weil in Cortina war ein richtig geiler Flair, ein richtig geiles Essen, ein richtig geiles Getränk und geiles Wetter, also es war perfekt. Ja, was dann ein bisschen auf die Stimmung gedrückt hat, war, dass wir zur deutschen Fanzone wollten und diesen scheiß Bus nicht gefunden haben, wo der abgefahren ist. Im Endeffekt,
Shuttlebus.
Ja, genau. Im Endeffekt sind wir dann hochgelaufen. Ich glaube, das hat vom Ortskern fast 40 Minuten gedauert.
Man muss ja dazu sagen, das war ja so ein Golfresort.
Ja, genau.
Glaube ich, irgendwie so eine
bisschen
Golf-Area.
Bisschen auf dem Hügel hoch.
Genau, da musste man hochlaufen und da war eben die deutsche Fanzone platziert. Also schon außerhalb von Cortina, muss man dazu sagen.
Aber witzigerweise haben uns dann zwei Mitarbeiterinnen auf dem Weg aufgegabelt, die den Bus auch nicht gefunden haben. Und mit denen sind wir dann in ein paar witzigen Gesprächen da hochgezogen. Mhm. Und ja, man muss sagen, die deutsche Fanzone war soweit ganz cool. Es gab auch da viele Mitmachstände und ein Videowürfel, Essen, Trinken. Aber es war halt am ersten Tag bei uns noch gar nichts los. Ich glaube, vielen Leuten, da ging es wie uns, die sind da sehr schwer hergekommen. Und genau, ein Eintritt ins deutsche Haus ist uns leider verwehrt geblieben, als wir gehört haben, der kostet 300 Euro. Ja, da haben wir uns dann gedacht, da machen wir uns da lieber einen anderen Abend, einen anderen schönen Abend. Und den haben wir dann tatsächlich beim Rodeln verbracht, noch in Cortina. Und ja, konnten da dann unseren Kumpel Leon Felderer ein bisschen anfeuern. Und allgemein war das auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre, auch beim Rodeln. Wir sind sehr nah rangekommen an die Wettkampfstätte. Und das ist beim Rodeln ja auf jeden Fall was sehr Besonderes. Von daher war das allerdings auch ein sehr, sehr langer erster Tag. Der zweite Tag hat ein bisschen entspannter begonnen. Wir haben erstmal ein bisschen ausgeschlafen, haben ein bisschen Content gesichtet vom ersten Tag, haben schon die ersten Reels geschnippelt. Und genau, haben uns dann um 12 Uhr ungefähr auf den Weg gemacht nach Bozen, waren dann da eine Stunde oder eineinhalb.
Zwischenstopp in Bozen.
Zwischenstopp in Bozen. Cool, ja. Haben witzigerweise eine ehemalige Kommilitonin von Dani getroffen, haben noch leckere Schnitzel mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren gegessen. Und dann ging es gut gestärkt nach Predazzo. Und da haben wir tatsächlich auch eine Punktlandung hingelegt, weil noch sehr viel Stau war. Dann gab es noch Probleme mit dem Shuttlebus. Ja, und dann sind wir tatsächlich angekommen und es ging direkt los. Mhm. Und ja, es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, weil wir da ähnlich wie beim Rodeln am Tag davor die zweite deutsche Goldmedaille gefeiert haben und die deutlich unerwarteter war als die Goldmedaille von Max Langenhahn. Wir waren nämlich bei Philipp Raimund dabei, bei der Goldmedaille von der Normalschanze. Und genau, dann ging es auch da über einen wilden Passweg zurück, wo ja, wir glaube uns nicht so vorgestellt hatten, aber es war auf jeden Fall auch eine coole Abreiseroute. Und am letzten Tag, ja, war dann erstmal ein Highlight, denn es war Release Day und eine neue Podcast-Folge von uns ist rausgekommen an dem Dienstag. Das haben wir dann morgens erstmal gebührend gefeiert und dann ging es noch am letzten Tag zum Biathlon-Einzel der Männer. Auch da haben wir eine Punktlandung hingelegt und waren, glaube ich, um Punkt 13 Uhr, als es losging da.
Wir haben immer eine Punktlandung.
Es war echt brutal. Und ja, auch da haben wir eine starke deutsche Leistung gesehen. Leider ohne Medaille, aber Philipp Navrat ist im Einzel starker Fünfter geworden. Und auch das muss man wirklich mal hervorheben, war eine starke Leistung. Er hat, glaube ich, nur den allerersten Schuss daneben gesetzt, danach 19 Treffer.
Der allererste Schuss war nicht drin.
Also es war schon wirklich krass. Und genau, also ich glaube insgesamt, wenn man mal ein bisschen davon absieht, dass es natürlich auch an- und abreisetechnisch ein bisschen chaotisch war mit den Shuttlebussen und auch mit dem Verkehr, gerade von Antholz weg. Aber alles in allem, glaube ich, es war wirklich eine tolle Erfahrung, mal bei Olympia dabei zu sein. Aber es war natürlich auch nicht arg günstig.
Genau, da können wir vielleicht kurz einen Kassensturz machen, wie viel das Ganze eigentlich gekostet hat. Ich habe ja eben vorhin schon erwähnt, dass wir uns ja schon über ein Jahr davor gekümmert haben um Tickets. Und ich glaube, wir waren so ein bisschen bei den Early-Bird-Tickets dabei. Ich glaube, da hatten wir uns drauf beworben. Genau, und es hat auch geklappt. Und für Skispringen haben wir 120 Euro bezahlt. Beim Biathlon waren es 80 Euro. Fürs Rodeln haben wir 75 Euro gezahlt. Und Curling war tatsächlich das günstigste, mit Abstand das günstigste. Da haben wir 40 Euro gezahlt. Das heißt, insgesamt nur für die Tickets haben wir knapp 300 Euro pro Person gezahlt. Und wenn man jetzt noch den Tank dazu nimmt, Maut dazu nimmt, Verpflegung vor Ort dazu nimmt, also die Sachen, die Getränke, Lebensmittel, also allgemeines Essensangebot vor Ort war nicht günstig, muss man schon dazu sagen. Und dementsprechend, ja, so circa 550 Euro pro Person haben wir für ungefähr 4 Tage Olympia gezahlt. Kann man machen, ne?
Kann man machen, auf jeden Fall. Da muss man aber dazu sagen, auch wir haben es wirklich stark gemieden, bei den Veranstaltungen zu essen. Ja. Wir haben dann eigentlich eher immer vor oder nach den Veranstaltungen gegessen, weil, ja, man muss schon sagen, das Angebot war begrenzt und es war arschteuer. Also man muss es mal ganz ehrlich sagen, unverschämt teuer. Ja. Und also zusammen mit den Preisen und auch teilweise noch 40 Euro für Parkplatz inklusive Shuttlebus, dafür, dass man halt, dass der Parkplatz entweder vereist war oder voller Matsch. Ja, das hat schon ein bisschen aufs Gemüt geschlagen. Also es waren jetzt nicht die fanfreundlichsten Olympischen Spiele, was die Preise angeht. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Ich finde, da geht auch dann ein bisschen der olympische Geist verloren, wenn man dann so sieht, dass es so ein Massenevent ist, wo dann halt auch wirklich die Preise zum Teil so teuer sind wie bei irgendwelchen Festivals oder wie bei irgendwelchen Konzerten. Das ist dann schon ein bisschen schade. Man kann es aber andersherum auch wieder verstehen. Ich möchte dazu noch eine kleine Anekdote erzählen, und zwar unseren Sandwich-Moment. Also wir haben uns natürlich immer für die Wettkämpfe Sandwiches vorbereitet, die wir dann entweder auf der Fahrt gegessen haben oder vor Ort gegessen haben. Und als wir dann zum Curling gekommen sind, hatte Olli seine 2 Sandwiches schon verdrückt und ich hatte noch...
Wie man es kennt,
genau. Und ich hatte noch ein Sandwich übrig, das wollte ich dann ganz entspannt während dem Curling essen, hatte das im Rucksack. Und ja, die Kontrollen waren schon echt sehr, sehr streng vor den Wettkämpfen. Also da gab es so richtige Barrieren, wo man durch musste, wo man auch richtig abgescannt wurde. Ja, und dann wurde mein Sandwich entdeckt und dieses Sandwich musste ich dann abgeben. Und ich habe dann gefragt, ja, bekomme ich das denn wieder? Und dann hieß es so, ja, du packst es hier in die Box rein und kannst es später wiederholen. Das war dann so eine Box, die dann geschlossen wurde. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann komme ich nach dem Curling wieder und hole mir mein Sandwich zurück. Und ja, dann war der Wettkampf vorbei. Wir sind dann rausgelaufen aus dem Curling Center und ja, dann war ich bei diesem Stand und auf einmal war diese Box nicht mehr da, wo das Sandwich drin war, wo auch andere Lebensmittel noch drin waren. Und ja, dann habe ich versucht, mir irgendwie den Weg durchzukämpfen und Olli hat von weiter weg zugeguckt und dachte nur so, was macht er da? Was macht er da? Und dann, ja, bin ich... ja, irgendwie durchgekommen an verschiedenen Securities vorbei und habe gesagt, ich will mein Sandwich haben. Und dann war ich endlich an der Barriere, wo ich mein Sandwich abgegeben hatte. Und dann, ja, hat auf einmal ein Mitarbeiter oder ein Volunteer so eine Box von ganz hinten hervorgeholt und da waren dann tatsächlich noch ein paar Lebensmittel drin, unter anderem mein Sandwich. Und ich bin dann jubelnd mit dem Sandwich wieder zurückgekommen und dann haben wir uns abgeklatscht und ich war glücklich und konnte mein Sandwich noch genießen. Genau.
Das ist für mich jetzt tatsächlich überraschend, dass es nicht bei den Top-3-Momenten dabei ist bei dir, aber...
Genau.
Die hören wir jetzt.
Genau, die Top-3-Momente hören wir jetzt. Warum das bei den Top-3-Momenten nicht dabei ist, liegt einfach daran, dass es noch 3 Momente gab, die ich eben spannender fand, beziehungsweise besonderer fand. Dennoch wollte ich die Anekdote mit dem Sandwich noch kurz erwähnen. Genau, also was sind die Top-3-Momente? Wir haben uns überlegt, jeder von uns fasst mal seine Top-3-Momente zusammen. Also was waren die Top-3-Highlights, die wir jetzt bei den Olympischen Spielen ja, miterlebt haben oder miterleben durften. Ich fange mal an. Also mein erster Moment, also mein Top 1, ja, bei 2 deutschen Goldmedaillen live dabei zu sein. Wie geil ist das denn? Also wirklich, ich kann es immer noch nicht fassen, wenn ich da zurückdenke. Also das war wirklich unfassbar, dass wir dann gleich zwei deutsche Goldmedaillen live miterleben durften. Schon in den ersten zwei Tagen ging es direkt los. Die Goldmedaille von Max Langenhahn war zwar ein bisschen erwartbar, aber die Stimmung im Stadion und später noch bei der Siegerehrung und das alles dann zusammen gepaart mit der deutschen Hymne, die dann mitzusingen, das war Gänsehaut pur, ich sag's dir, das war wirklich krass. Und dann, einen Tag später, kam noch die Goldmedaille von Philipp Raimund und die war halt wirklich total unerwartet. Also der Wettkampf war extrem spannend und beim entscheidenden Sprung haben dann alle im Publikum einfach nur noch Zieh geschrien und dann einfach so zu sehen, wie er über die grüne Linie fliegt und dann klar ist, okay, es ist wirklich Gold. Also im ersten Moment war klar, es ist eine Medaille. Dann haben wir ein bisschen gezittert und gewartet, bis dann die Punkte ausgerechnet wurden. Und dann war es wirklich die Goldmedaille. Das war ein unglaublicher Moment. Und ja, bei 4 Wettkämpfen 2 deutsche Goldmedaillen live zu erleben, vergisst man einfach nicht. Genau, mein zweiter Moment ist ja relativ simpel, die Olympischen Ringe zu sehen. Also das war für mich schon lange ein Traum. Und am ersten Tag in Cortina habe ich dann überall danach gesucht oder haben wir überall danach gesucht. Du hast ja diesen Hype auch so ein bisschen gefühlt. Aber wir haben sie einfach nicht gefunden. Das war echt ein bisschen schade. Und dann abends auf dem Weg zum Wettkampf, also auf dem Weg zum Rodeln, ja, standen sie plötzlich vor uns. Und einfach so davor zu stehen und dieses Symbol von Olympia zu sehen, das war so magisch. Und am selben Tag haben wir dann auch noch das Olympische Feuer gesehen. Und da merkt man dann einfach so diesen besonderen olympischen Spirit. Das sind so Kleinigkeiten, die es ausmachen, aber da kommt einfach so dieser Funke rüber. Und ich bin auch generell ein Mensch, dem Designelemente auffallen. Und mir hat das olympische Design im Generellen und die Liebe zum Detail einfach sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr schön umgesetzt. Kommen wir zum dritten Moment. Und ja, der dritte Moment war unser erstes Mal Curling live. Wir sind nach einer langen Shuttlefahrt, wie Olli schon erwähnt hat, dann in Cortina angekommen, bei richtig schönem Wetter und haben das Curlingstadion gesucht. Und als wir dann reinkamen, war der erste Eindruck einfach nur wunderschön. Wir haben dann uns hingesetzt, hatten einen richtig coolen Platz. Wir haben sofort mitgefiebert und gemerkt, ja, wie taktisch und präzise dieser Sport eigentlich ist. Und alles sah so unglaublich smooth aus und vor allem, richtig krass, dieser Sound, wenn die Steine zusammenstoßen, die bleiben einem bis heute noch im Kopf. Also klar, man hört es im Fernsehen auch, aber das sind wirklich auch oben, das sieht man im Fernsehen gar nicht, da sind oben Mikrofone auch und die nehmen dann sozusagen auch diesen Sound von den Steinen nochmal auf. Aber in der Halle hast du es auch richtig krass gehört. Und für mich war das definitiv nicht das letzte Mal Curling und dieser Moment, als wir zwei sportverrückte Freunde da im Stadion saßen, der bleibt mir noch lange in Erinnerung. Und ja, das waren meine Top 3 Momente. Und ich gebe jetzt über zu dir. Jetzt bin ich gespannt.
Also, mein Moment Nummer 1 war das Feiern im Festzelt in Antholz nach dem Biathlonrennen. Warum? Eigentlich ziemlich simpel, weil da eine richtig geile und unglaubliche Stimmung geherrscht hat, weil so viele Nationen haben zusammen gefeiert. Es gab so viele Landesfahnen, die man überall gesehen hat. Jeder stand irgendwie auf den Bänken und hatte Fahnen dabei. Und dann bildete sich irgendwann sogar so eine riesige Polonaise. Ja, war einfach mega. Die Stimmung war ausgelassen. Und egal, wer seine Landesflagge in die Höhe gehalten hat, jeder wurde bejubelt und es wurde gefeiert. Es wurde abgeklatscht. Und ja, so stelle ich mir einfach diesen wahren Geist von Olympia vor. Und ich muss sagen, da, kurz vor der Abreise, weil das ja unser letzter Wettkampf war, da habe ich ihn auch so richtig gespürt. Obwohl man natürlich auch nicht weiß, ob das auch bei den sonstigen Weltcups in Antholz auch so ist. Aber
ich glaub, Biathlon ist allgemein Partystimmung.
Ich glaube auch, aber ja, ich fand's da richtig cool. Genau, der zweite Moment war auf jeden Fall das Anfeuern von unserem Kumpel und auch vom lokalen Matador Leon Felderer. Allgemein muss man ja sagen, dass man jemand relativ gut kennt, der bei Olympia teilnimmt, ist ja schon Wahnsinn. Und dass er das dann noch zu Hause vor seiner Familie und seinen Freunden machen konnte oder erleben konnte, das war schon richtig schön. Also es ist auf jeden Fall was Besonderes, den Kumpel live bei Olympia anfeuern zu können. Und ja, wir haben dann nach dem Rennen auf ihn gewartet und er kam nicht und kam nicht und plötzlich kam er und ja, Familie und Freunde. Ja, und wir mittendrin, wir haben ihm einfach zugejubelt und er stand da einfach kurz da, hatte Tränen in den Augen. Man hat ihm richtig angesehen, wie viel ihm das bedeutet hat. Und solche Emotionen so nah mitzuerleben, war schon ein unglaublich schönes Gefühl. Und da hat man einfach gemerkt, was bedeutet es, Olympia so nah bei sich zu Hause miterleben zu können. Genau, und ja, der dritte Moment hat wieder so ein bisschen was mit dem olympischen Flair zu tun. Pizza und Bier nach dem Rodelwettkampf in Cortina. Also wir waren noch geflasht von der deutschen Goldmedaille von Max Langhahn. Und ja, hier hat einfach der Vibe so gestimmt. Wir hatten ja gerade erst die erste deutsche Goldmedaille allgemein durch Max Langhahn im Rodeln gefeiert und standen dann noch so ganz unter dem Eindruck. Und dann hat sich halt der Hunger gemeldet, weil wie wir vorher schon gesagt haben, es war leider sehr teuer, bei den Wettkampfstätten zu essen. Und dann haben wir uns auf einen kleinen Platz begeben und dann haben wir da schon Leute gesehen, die da mit so Pizzastücken rumgesessen sind, haben wir gedacht, ey, das müssen wir jetzt machen. Da haben wir richtig geile Pizzastücke geholt, wir haben uns ein kühles Bier dazu gegönnt und haben den ersten Tag in Cortina richtig schön ausleben lassen und wir hätten eigentlich eher was zum Aufwärmen gebraucht nach dem ganzen Tag draußen, aber ich glaube, das war uns in dem Moment egal und immer wieder kamen dann halt auch Menschen mit ihren Nationalflaggen auf den Platz, man kam ins Gespräch, man hat sich ausgetauscht und überall lag halt so dieses Gefühl von Gemeinschaft in der Luft und nicht zu vergessen, der Typ in Schwedenflagge, der auf den Platz kam und erstmal von einem Mädchen neben uns mit "Hey, Switzerland!" begrüßt wurde. Also brutal. Und da wir halt an den anderen beiden Tagen nur Einzelveranstaltungen besucht hatten, war der Tag in Cortina einfach perfekt, weil es auch der erste Tag war. Und ja, es war richtig gut, um das olympische Flair in der ganzen Breite aufzusaugen.
Ich fühle deine Punkte total. Ich glaube, es sind jetzt 6 Highlights, die wir genannt haben, die echt wirklich sehr, sehr besonders waren. Und jetzt auch gerade so dieser Moment, wenn ich nochmal zurückdenke an Cortina, der erste Abend dort. Und als wir da aus dem Rodelstadion raus sind oder aus der Rodelarena raus sind und dann diese Pizza gegessen haben, das war ja einfach auch nur so ein Pizza-to-go-Spot. Mhm. Da gab es ja viele Pizza-to-go-Spots und es war so schön eingerichtet und die Pizzen waren so schön drapiert und sah alles so lecker aus, der Geruch und die gute Stimmung überall. Das war wirklich was ganz, ganz Tolles. Aber Gott, ich gehe schon wieder viel zu sehr ins Detail.
Man muss halt trotzdem auch ganz kurz noch dazu sagen, es war halt so die perfekte Abrundung eines ersten Tages. Und ja, ich glaube, für uns war das wichtig, auch das Flair dort aufzusaugen, weil an den anderen beiden Tagen war es nicht so einfach, das olympische Flair aufzusaugen.
Das stimmt.
Weil, ja, man muss auch ehrlich sagen, beim Skispringen, vor allem auch wahrscheinlich aufgrund der teuren Ticketpreise, es war nicht so viel los. Mhm. Und man muss sagen, es war das teuerste Ticket und es hat sich natürlich im Endeffekt durch diese Goldmedaille von Philipp Raimund gelohnt. Aber, da wir auch schon mal bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf waren, kein Vergleich. Also Oberstdorf-Vierschanzentournee würde ich sagen, um ein Fünffaches besser, allein von der Organisation und auch von der Stimmung vor Ort und auch von den Leuten und
vom Gesamterlebnis
einfach viel besser. Beim Biathlon weiß ich es jetzt nicht, ich glaube aber, dass so ein normaler Wettkampf in Antholz abseits von Olympia genauso cool ist.
Also man muss schon sagen, Cortina hat schon am meisten rausgestochen.
Genau.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal so ein bisschen von unserem Erlebnis allgemein zu einem Rückblick auf die Olympischen Spiele. Also ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz cool, wenn wir so ein bisschen auch so ein Fazit zu Team Deutschland ziehen. Also vielleicht auch allgemein, wie war die Leistung von Team Deutschland? Welche Sportler haben abgeliefert und was gab es für polarisierende Momente? Lass uns mal die deutsche Leistung Revue passieren lassen. Also ein kurzer Blick auf die Bilanz von Team Deutschland. Große Zielsetzung war ja eigentlich Platz 3 Medaillenspiegel. Im Endeffekt ist es so, das Ziel wurde am Ende schon verfehlt. Also auch die zweite Vorgabe, die 27 Medaillen aus Peking zu wiederholen, hat knapp nicht funktioniert. Aber am Ende hat Deutschland 26 Medaillen geholt. 8-mal Gold, 10-mal Silber und 8-mal Bronze. Also wirklich nur eine Medaille weniger als vor 4 Jahren. Und eine Zahl zeigt eigentlich noch besser, wie eng es bei diesen Spielen für Deutschland lief. Weißt du, wie oft deutsche Athletinnen und Athleten auf dem 4. Platz gelandet sind?
Ich weiß nur, dass wir die Nation waren, die am häufigsten auf Platz 4 gelandet ist.
Richtig.
Und ich glaube auf jeden Fall, dass es zweistellig war. Ich würde es mal schätzen, 16 Mal.
Ja, ein bisschen zu viel, das waren 14 Mal.
Ah, okay.
Ja, aber trotzdem echt krass, wenn man überlegt, dass 14 potenzielle Medaillenchancen dadurch verflogen sind. Also das ist schon krass, zeigt aber auch, wie viel Potenzial noch drin steckt. Und genau das beschreibt diese Spiele eigentlich auch ganz gut. Also Deutschland war oft nah an der Weltspitze, aber eben nicht immer ganz vorne. Und unterm Strich kann man eigentlich sagen, die Spiele waren jetzt kein großer Triumph, aber definitiv auch kein Misserfolg, wie es jetzt manche sagen. Und die traditionellen Stärken, jetzt zum Beispiel vor allem im Eiskanal, die haben immer funktioniert. Und gleichzeitig gab es dann auch mit Athletinnen wie Emma Eicher auch neue Hoffnungsträger für die Zukunft, was ja auch echt cool ist. Also das Fazit würde ich jetzt einfach mal sagen, Deutschland bleibt eine Wintersportnation, aber der Abstand zur absoluten Spitze, der ist schon etwas größer geworden. Und ich glaube, genau deshalb werden auch die nächsten 4 Jahre bis zu den Winterspielen 2030 schon extrem spannend.
Ich möchte vielleicht noch kurz die Tops und Flops aus deutscher Sicht ansprechen. Aber weil wir gerade schon über die Medaillen gesprochen haben, es kam ja sehr oft der Spruch, Deutschland überragend im Eiskanal, aber sonst können sie nichts. Aber ja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, solche Kritik gehört ja zu Olympia irgendwie schon dazu. Es ist vielleicht auch so ein bisschen ein deutsches Ding, das halt gemeckert wird. Aber jedes Land hat halt seine Spezialdisziplin. Jetzt schaut euch einfach mal die Niederlande an. Die holen ja gefühlt jede zweite Medaille im Eisschnelllauf. Beziehungsweise die haben ja, glaube ich, alle Medaillen im Eisschnelllauf und Skeleton geholt. Ja, wenn ich mich nicht irre. Frankreich hat hauptsächlich im Biathlon massiv abgeräumt und Deutschland ist halt traditionell stark im Eiskanal. Und am Ende gehört ja auch so genau diese Vielfalt ja zum Charme der Winterspiele. Und ja, ich finde, da ist absolut nichts Verwerfliches dran, weil, keine Ahnung, wenn man sich die Norweger noch anguckt, gut, da ist es vielleicht ein bisschen weiter auseinandergedröselt, aber auch die holt halt hauptsächlich ihre Goldmedaille, wenn man sich überlegt, Klabo hat alleine 6 Goldmedaillen geholt und ich glaube, Norwegen hat insgesamt wie viele Goldmedaillen geholt? 14, 16, sowas? Und Klabo hat ein Drittel alleine geholt. Also das muss man ja auch mal herausstechen. Also ja, alles in allem, finde ich, ist die Debatte, sie ist vielleicht ein Stück weit berechtigt, aber es ist nun mal so, dass halt jede Nation ihre guten und favorisierten Sportarten hat. Es gab aber ja auch neue Geschichten zu erzählen, wie du schon erwähnt hast, Emma Eicher im alpinen Skizirkus, sie hat so ein, ja, bisschen so ein Shooting-Star-Image jetzt im neuen deutschen Team, total unbekümmert, extrem offensiv unterwegs und direkt mit Silber in der Abfahrt, sowie einer weiteren Medaille in der Kombi mit Lena Dürr hat sie sich gesichert, auch ein tolles Erlebnis und ja, mega für das deutsche Team, auch für die Zukunft. Ja, das fühlt sich jetzt ja an, als ob die Geschichte auf jeden Fall noch nicht zu Ende erzählt ist. Auch, dass wir mit Daniela Mayer eine Goldmedaille im Skicross feiern durften, war echt überragend. Und ja, vielleicht auch die unerwartete Goldmedaille, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und zum Skicross hören wir später auch noch eine Stimme von Florian Wilsmann.
Flori!
Aber trotz dieser positiven Geschichten gab es natürlich auch Bereiche, in denen man sich mehr erhofft hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Besonders hervorzuheben wäre halt hier Biathlon und nordische Kombination. Da blieben halt die großen Erfolge aus, vor allem weil im Biathlon es gab sehr viele Wettbewerbe, man war sehr oft sehr nah dran, aber sehr oft auch sehr weit weg. Und ja, die Erwartungen im Biathlon waren halt hoch und sie wurden halt leider nicht erfüllt. Und ja, wie gesagt, auch in den nordischen Disziplinen und im alpinen Bereich fehlten dann schon noch die Podestplätze, auch wenn man halt wieder herausheben muss, dass die deutschen Damen im Langlauf-Teamsprint wieder sensationell eine Medaille geholt haben. Also wow. Es ist einfach eine tolle Geschichte, dass sie es schon wieder geschafft haben.
Und wenn man auf diese Olympischen Spiele zurückblickt, dann bleiben schon auch so ein paar große Geschichten hängen, abseits jetzt auch von Team Deutschland. Ganz oben, wie du schon erwähnt hast, im Medaillenspiegel stand, ja, wenig überraschend halt Norwegen. Die haben tatsächlich zum 4. Mal in Folge die Spiele dominiert. Und ja, ein Name ragt dabei komplett heraus. Johannes Høstflot Klæbo. Klæbo hat allein 6 Goldmedaillen bei diesen Spielen gewonnen und damit einen historischen Rekord aufgestellt. Norwegen hat insgesamt 18 Goldmedaillen geholt und über 40 Medaillen insgesamt, also mehr als jedes andere Land. Und Klæbo war damit so dominant, dass er allein im Medaillenspiegel auf ungefähr Platz 9 gelandet wäre. Das ist so krass. Und ich würde fast sagen, wir taufen ihn den Michael Phelps des Wintersports. genau. Und was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass das Gastgeberland Italien schon auch Grund zum Feiern hatte. Denn es waren die erfolgreichsten Winterspiele ever von Italien. Und ein wichtiger Punkt war trotzdem aber auch die Entwicklung im Sport selbst, denn 47% der Athletinnen waren Frauen, so viele wie noch nie bei Winterspielen. Gleichzeitig war auch der Medaillenspiegel so international wie noch nie. Länder, die man jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Zettel hat und auch eigentlich gar nicht mit Wintersport verbindet, die starten dann so plötzlich auf dem Podium. Ich erinnere mich an den historischen Moment, als Brasilien seine erste Winter-Olympiamedaille gewonnen hat. Brasilien, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann war es einfach direkt Gold. Und damit war das tatsächlich auch die allererste Wintermedaille ever für ein lateinamerikanisches Land.
Ja, ich würde sagen, das war eine mega Geschichte. Mhm. Und also es war mir gar nicht bewusst, ich dachte, es ist nur die erste für Brasilien, aber tatsächlich für lateinamerikanisch, wow.
Ja, vielleicht möchtest du aber trotzdem noch ein bisschen was zum Curling erzählen.
Ja, ihr merkt schon.
Curling gehört ja schon auch zum Rückblick dazu.
Ja, ihr merkt schon, Curling hat es uns echt angetan. Ja, denn die Sportart gehört eigentlich in jeden Olympia-Rückblick mit rein. Also einerseits, weil Deutschland endlich wieder ein Team bei Olympia gestellt hat und wirklich starke Leistungen gezeigt hat. Aber vor allem, weil halt auch rund um das Curling-Turnier mehrere Momente für Diskussionen und auch virale Clips gesorgt haben. Ja, die größte Kontroverse war eine Cheating-Debatte. Mehrere Teams, unter anderem aus Kanada und Großbritannien, wurden beschuldigt, den Stein nach dem Loslassen noch einmal berührt zu haben. Und dieses sogenannte Double-Touch ist halt im Curling verboten und führte sogar dazu, dass in einem Spiel ein Stein aus dem Spiel genommen wurde. Und die Diskussion wurde halt zusätzlich angeheizt, weil halt Videos in sozialen Medien auch angeblich die Regelverstöße dann gezeigt haben und die Memes, die durch den Curlingfinger entstanden sind, sind wirklich legendär. Und ja, zwischen Kanada und Schweden ist es ja echt, ja, verbal komplett eskaliert. Nach einem Betrugsvorwurf fielen auf dem Eis ziemlich harte Worte von dem Kanadier. Und ja, etwas, das man halt aus dem fairen Sport Curling sonst sehr selten kennt. Man kennt es ja auch aus den deutschen Spielen. Ich glaube, es war gegen Schweden, da hat, glaube ich, ein Deutscher aus Versehen mal einen Stein berührt und dann haben die Schweden auch sofort gesagt, hey, alles okay, wir tun ihn da wieder ein bisschen weiter zurückstellen. Und ja, alles in allem ist es beim Curling eigentlich schon sehr fair zugegangen, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und ja, da gab es halt auch Momente, die eher für Unterhaltung gesorgt haben, also im Spiel um Bronze hat der norwegische Skip etwas völlig Verrücktes gemacht, nämlich beim letzten Stein drehte er während des Anlaufs einfach eine komplette 360-Grad-Pirouette, bevor er den Stein abgab. Und auch das Video ging viral und wurde als so eine smooth der kuriosesten Szenen gefeiert. Ich glaube, das Spiel war aber dadurch schon auch entschieden gewesen, schätze ich mal. Ja.
Das war der letzte Stein.
Ja, und dann gab es auch noch den Michael Jackson des Curlings, der Mann, der das Eis gespritzt hat. Das sind auch wirklich Moves und die wir nie vergessen. Wer hätte gedacht, als wir ihn gesehen haben, habe ich schon zu dir gesagt, oh mein Gott, das sieht da richtig cool aus. Und ein paar Tage später ist es dann echt richtig viral gegangen. Und
wir haben ihn direkt am ersten Tag gesehen.
Ja, genau. Ja, und so, also einfach, Curling ist geil. Ist eine Mischung aus sportlicher Qualität, hitzigen Diskussionen und halt solchen verrückten Momenten. Und es ist halt eine Sportart, die nicht so oft im Rampenlicht steht und man von Curling, sage ich mal, im normalen Wettkampf oder im normalen Winter-Wettkampf-Zirkus fast nichts mitbekommt. Und es ist schön, dass Curling jetzt auch in den Mittelpunkt gerückt ist. Und ja, das zeigt auch, wieso Olympia so besonders ist. Und ja, wir hoffen ja, dass wir bald noch einen Curler, der auch bei Olympia dabei war, auch bei uns im Podcast haben.
Stay tuned. Aber man kann schon sagen, selbst Sportarten, die sonst eher im Hintergrund stehen, können plötzlich für große Geschichten sorgen.
So ist es.
Kommen wir nun nach einer guten halben Stunde zu einer Besonderheit in dieser Folge, denn wir haben mehrere spannende Stimmen und O-Töne eingesammelt, also wie wir schon vorhin im Einspieler erwähnt haben. Die Leute, die jetzt folgen, waren alle auch schon als Gäste bei uns im Podcast, also entweder in normalen Folgen oder in Special-Folgen. Ihr könnt euch also gerne im Nachgang noch die Einzelfolgen anhören. Unsere Folgen sind ja eh so ein bisschen zeitlos immer. Also wenn ihr noch mehr über die Olympioniken und Menschen hinter dem Sport erfahren wollt, hört da gerne rein. Wir verlinken euch die Folgen auch nochmal in den Shownotes. Ja, freut euch also jetzt nun auf exklusive Eindrücke von Protagonisten, die die Olympischen Spiele 2026 hautnah, muss man schon sagen, miterlebt haben. Und ein besonderer Name für die Fans vor Ort war, wie wir auch schon vorhin erwähnt haben, Leon Felderer, der Lokalmatador, und er war ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast und dadurch ist schon so eine richtige Freundschaft entstanden, hat auch damals bei mir zu Hause gepennt. Ja, schauen wir so ein bisschen auf Leons Leistung. Im Einsitzerrennen zeigte er schon echt solide Läufe und landete am Ende auf Platz 7. Damit verpasste er zwar die Medaillenränge, hielt aber, muss man schon sagen, in einem extrem starken Feld auch gut mit. Und im Endeffekt nur wenige Zehntelsekunden trennten ihn dann von den Top-Platzierungen. Für Leon war es trotzdem ein besonderes Erlebnis, bei den Olympischen Spielen im eigenen Land zu starten und vor allem vor heimischem Publikum und im neuen Eiskanal von Cortina zu fahren. Ja, wir haben mal bei Leon nachgefragt, wie er die Olympischen Spiele wahrgenommen hat.
Also der generelle Eindruck von Olympischen Spielen, ja, ich glaube, nach China und nach Pyeongchang, also Südkorea, sind die Olympischen Spiele in Europa schon nochmal ganz eine andere Hausnummer. Also was da los war, war wirklich mega. Die ganzen Fans, das ganze Land war begeistert, ganz Europa war begeistert und das hat man dann auch auf der Rodelbahn bei mir gespürt, aber auch bei den anderen Events, wo ich dann zuschauen war, war die Stimmung einfach sensationell. Ja, das Gefühl, im Heimatland Olympia zu haben, ist ganz was Einzigartiges, weil man einfach bisschen mehr im Fokus steht als die anderen. Wir hatten sehr, sehr viel Training auf der Bahn, was uns zugute kam. Und generell einfach das ganze Feeling, dass das ganze Land für einen mitfiebert, ist eigentlich ja einfach ein sehr, sehr spezielles Gefühl. Und ja, etwas Wunderschönes auch, weil man da spürt man einfach so einen Zusammenhalt oder auch ein bisschen Stolz, dieses Land dann zu repräsentieren auf der ganz großen Bühne. Und ich glaube, das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Im Olympischen Dorf war die Stimmung gut. Also wir hatten so kleine Häuschen zu zweit, war relativ eng, aber muss sagen, man hatte ganz gut da drin gewohnt. Es gab zahlreiche Angebote von Coca-Cola Lounge bis Mindzone, die Corona-Hütte oder Corona-Haus, Samsung Store, gab zahlreiche Angebote, eine Mensa und generell die Stimmung in einem olympischen Dorf ist einfach sehr cool, weil jeder ist gut drauf, jeder freut sich, zu den Olympischen Spielen geschafft zu haben. Die Volunteers sind sehr hilfsbereit, also jeder ist eigentlich da, dir weiterzuhelfen. Und ich glaube, das ist einfach das, was die Olympischen Spiele so ein bisschen auszeichnet. Der ganze Zusammenhalt, jeder ist auf einem Level, jeder freut sich, alle helfen einem weiter und das ist schon cool. Mit meiner eigenen Leistung bin ich bin schon zufrieden, weil ich eigentlich eine gute Leistung gezeigt habe. Aber natürlich bei Olympischen Spielen, bei Heimspielen, wir hatten einen Riesenheimvorteil. Wir hatten halt einfach viel mehr Läufe als die anderen und da will man schon etwas mit nach Hause nehmen, nicht? Deswegen, ja, Platz 7 ist bis zum Schluss geworden. Ich glaube, ich habe eine gute Leistung gezeigt. Gute Läufe, gute Starts. Recht viel mehr war nicht drin. Aber ja, ich habe im Nachhinein schon ein bisschen gehadert mit meinem 7. Platz, weil hat einfach so eine Chance, zu Hause Olympia zu haben, hat man oder habe ich wahrscheinlich nie mehr. Und deswegen bin ich nicht ganz zufrieden mit dem 7. Platz, aber mit meiner Leistung und wie ich an den Start gegangen bin, eigentlich schon. Ja, die Top 3 Highlight-Momente war definitiv nach dem 4. Lauf, als ich dann ins Ziel gerannt bin und da meine ganze Familie und Freunde inklusive euch angetroffen habe und wir da zusammen gefeiert haben. Das war auch extrem emotional, das Ganze. Und das, glaube ich, ist ungeschlagen, unangefochten Platz Nummer 1 der Top-Highlight-Momente für Olympia, wenn nicht gar ja, generell im Leben, weil das ist einfach ja, unbeschreiblich, was da in einem vorgeht. Das war schon richtig cool. Weiteres Highlight natürlich die Medaillen meiner Teamkollegen. Die erste Medaille von Dominik war cool, weil ich selbst im Rennen auch war. Da haben wir auch im Ziel richtig cool gefeiert. Die Medaille vom Team war auch mega geil, weil das war der letzte Wettkampf. Und dann nach dem Wettkampf wurde mir dann klar, dass das jetzt, ja, das war es jetzt mit den Olympischen Spielen für die Rodler. Und das war dann schon auch nochmal ein spezieller Moment, nicht, weil es einfach so extrem schön war, da ja, Rennen zu fahren und auch die Events dann zu verfolgen an der Bahn, an der Seite. Und das war sicherlich auch ein cooler Moment. Und boah, es gibt so viele coole Momente, der Top 3 ist schwierig. Aber generell einfach danach ein bisschen feiern mit meinen Freunden. Wir haben die Zeit extrem genossen. Vielleicht sogar auch das Hockey-Finale in Mailand, weil wir waren da live vor Ort und das, ja, was da abging, das war schon, boah, das war cool. Ja, das war sicher auch eines der Highlights von den Olympischen Spielen. Und ich habe abseits vom Rodeln, habe ich mir viel, viel angeschaut. Also ich war dreimal beim Skifahren in Cortina, also die Kombination Super-G und den Slalom habe ich mir angeschaut. Dann war ich beim Curling Mixed, Curling Team. Was war ich da? Beim Zweierbob der Damen, Zweierbob der Herren, Skeleton Herren, Skeleton Damen. Im Biathlon war ich da auch dabei. Und dann zum Abschluss noch beim Hockeyfinale in Mailand. Also ich hab die Zeit sehr gut ausgenutzt. Wir hatten Tag 1 und Tag 2 der Olympischen Spiele schon die Wettkämpfe. Deswegen hatten wir danach eigentlich frei und ich habe das in vollen Zügen genossen. Was mir nicht so gut gefallen hat, boah, dass das alles so schnell zu Ende ging. Na, wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht so viele Leute die das so sehr genossen haben wie ich. Ich glaube, ich habe jede Feier mitgenommen, jeden Wettkampf, den ich mir ansehen konnte, habe ich mir angesehen. Also ich habe das wirklich in vollen Zügen genossen, die ganze Olympia-Experience. Ich bin dann auch noch länger im Olympischen Dorf geblieben, also bis zum 19. war ich im Olympischen Dorf. Der Rest vom Team ist bereits am 13. abgereist. Weil es mir einfach gut gefallen hat in Cortina. Ich war dort mit meinen Freunden und wir sind dann abends immer noch eine Runde in die Stadt, haben etwas getrunken, ein bisschen gefeiert und deswegen, ich glaube, ganz so viele Sachen, die mir nicht gefallen haben, gibt es nicht, weil ansonsten hätte ich die wahrscheinlich einfach rausgelassen. Aber ja. Ich habe versucht, alles mitzunehmen, was ein bisschen geht.
Ja, kommen wir zur nächsten Athletin. Auch Sabrina Chakmakli war wieder bei den Olympischen Spielen dabei. Tatsächlich auch eine unserer früheren Podcast-Gäste. Und zum insgesamt vierten Mal war sie jetzt schon bei Olympia dabei. Die Freestyle-Skierin aus dem Allgäu startete in der Disziplin Ski-Halfpipe und war dort erneut die einzige deutsche Starterin. In der Qualifikation in Livigno erreichte sie mit 71,5 Punkten den 16. Platz und verpasste damit leider den Einzug ins Finale der besten 12. Auch wenn es sportlich nicht ganz für das Finale gereicht hat, bleibt aber ihre Teilnahme bemerkenswert, denn seit Sochi 2014 ist sie regelmäßig bei den Olympischen Spielen dabei und gehört damit auch zu den konstantesten Athletinnen im deutschen Freestyle-Skiing. Gerade weil Halfpipe in Deutschland aber kaum verbreitet ist, spielt Sabrina da eine sehr wichtige Rolle, diese spektakuläre Sportart überhaupt sichtbar zu machen. Hören wir mal rein, was sie so zu erzählen hat.
Mein genereller Eindruck von den Olympischen Spielen ist eigentlich ziemlich gut. Wir waren ja in Livigno und hatten da auch alle Freestyle-Venues an einem Ort, was das Ganze echt super cool gemacht hat. Livigno ist ein super süßer Ort und Durch das, dass wir Freestyler alle an einem Ort waren, gab es eigentlich schon echt eine schöne Atmosphäre und auch eine super Stimmung. Olympia-Feeling, ja, natürlich kam das irgendwo auf. Man kann es natürlich nicht vergleichen mit Olympischen Spielen, wo halt einfach alle Sportler an einem Ort sind und alles irgendwie ein bisschen geballter ist. Es gibt ein großes Olympisches Village, eine große Mensa für alle. Das gab es leider dieses Mal auch wieder nicht, was natürlich schon super schade ist, weil das so ein bisschen, ja, das eigentlich, ja, den Fokus oder halt das, was die Olympischen Spiele ausmacht, geht dadurch so ein bisschen verloren, was echt super schade ist. Und ja, das ist natürlich schon auch schade für jüngere Athleten, die jetzt das erste Mal so die Chance bekommen haben, Olympia mitzuerleben. Aber ich würde sagen, es kam trotzdem ein gutes Olympia-Feeling auf. Klar, die Wettkämpfe, wir hatten das ja alles am Abend unter Flutlicht. Das ist schon was ganz, ganz Spezielles und was, ja, was Besonderes. Mit meiner eigenen Leistung bin ich, ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ich habe immer noch sehr gemischte Gefühle darüber. Eigentlich bin ich schon relativ zufrieden, wie ich Ski gefahren bin. Ich habe einen neuen Run gezeigt. Auch nochmal im zweiten Run einen schwierigeren Trick zeigen können. Aber mit dem Resultat bin ich natürlich absolut nicht zufrieden. Also ein Ziel war ganz klar, das Finale zu erreichen. Und das konnte ich nicht schaffen. Und darüber bin ich schon, ja, extrem enttäuscht. Aber ja, so ist es nun mal im Leistungssport. Wir hängen natürlich auch davon ab, wie die Schiedsrichter uns bewerten. Und manchmal kann man das nachvollziehen und manchmal auch weniger. Und ja, diesmal ist es leider nicht so gut für mich gelaufen. Aber ja, ich bin gesund und das ist am Ende das Wichtigste. Ja, abseits von meiner eigenen Sportart habe ich natürlich die anderen Freestyle-Disziplinen noch angeschaut, weil mehr gab es ja leider bei uns oben in Livigno nicht und alles andere war einfach viel zu weit weg. Also das war einfach fast nicht möglich, da mal schnell für einen Tag irgendwo anders hinzufahren, weil es einfach zu weit weg war. Das heißt, ich habe mir Big Air angeschaut, was super, super cool war. Slopestyle, dann Skicross natürlich, wo wir auch die Goldmedaille geholt haben. Und ja, Moguls, das war auch sehr cool zum Sehen. Ja, also einfach die Freestyle-Disziplinen, die halt dort vor Ort waren. Was hat mir nicht so gut gefallen? Boah, also klar, wie schon oben oder vorher erwähnt, mega schade, dass es einfach wieder so auseinandergerissene Spiele waren und dass es kein so richtig großes olympisches Dorf gab, sondern es waren einfach nur 3 Hotels, die so dieses olympische Dorf gebildet haben. Und es gab jetzt auch nicht irgendwie so, ja, so eine Area, wo jetzt alle irgendwie abgehangen sind oder ja, oder auch so eine Mensa für alle, sondern jeder hat dann in seinem eigenen Hotel gegessen. Es war natürlich schon ein bisschen schade, aber an sich würde ich sagen, dass Italien auf jeden Fall einen guten Job gemacht hat und dass es ja, schöne Spiele waren. Und endlich bei uns zu Hause in Europa, was auch einfach mega schön war. Meine Top 3 Highlights während den Olympischen Spielen. Also klar, ich glaube, das größte Highlight ist natürlich immer der eigene Wettkampf. Das ist einfach was ganz, ganz Spezielles, wenn man da vor so einem Publikum und vor so vielen Kameras dann irgendwie sein Skifahren zeigen darf. Das ist schon, ja, einfach magisch. Und was auch ganz, ganz cool für mich war, ist, dass meine Eltern und meine Mama da war. Das war auch irgendwie was mega Spezielles, dass ich halt unten dann im Publikum, ja, meine Eltern da hatte. Das war schon mega schön. Top 2 würde ich sagen, ist Halfpipe-Finale der Männer. Der Alex Ferreira, der die Goldmedaille geholt hat, ist einer meiner besten Freunde. Und es war schon, ja, super speziell und super magisch, da dabei sein zu dürfen. Und einfach, dass er gewonnen hat, ist, ja, unglaublich. Und ich freue mich immer noch riesig für ihn. Und Top 3 würde ich sagen, einfach allgemein das Essen in Italien. Das war schon echt super lecker. Viel Pizza, viel Pasta, viel Tiramisu. Aber, ja, ich glaube, sicher das ein oder andere Kilo zugenommen.
Ja, es hat sich doch sehr spannend angehört, was Sabrina da erzählt hat. Ein spannender Name, der im deutschen Team kursiert, war auch Finn Hösch. Für den jungen Skibergsteiger waren die Spiele eine doppelte Premiere. Erstens, es waren seine ersten Olympischen Spiele und gleichzeitig feierte Skibergsteigen ja auch seine olympische Premiere. Im Sprintwettbewerb startete Finn stark, schied aber in seiner Qualifikationsrunde als Vierter seines Heats aus und verpasste damit das Halbfinale. Am Ende war es dann Rang 13 im Gesamtklassement. Er hat dann noch eine zweite Chance bekommen in der Mixstaffel gemeinsam mit Tatjana Paller. Und dort belegte das deutsche Duo dann Platz 7. Und wir haben auf jeden Fall vorm Fernseher mitgefiebert und haben die Daumen gedrückt. Und ja, auch wenn es jetzt für Finn nicht für eine Medaille gereicht hat, war seine Teilnahme dennoch auf jeden Fall besonders. Und wir haben mal bei ihm nachgefragt, wie er denn die Olympiapremiere wahrgenommen hat.
Ja, also die Olympischen Spiele waren absolut überwältigend. Ich glaube, für das Skibergsteigen die größte Bühne bisher auf jeden Fall. Und auch mal für eine ganze Weile wird das noch anhalten. Ja, so krass viele Zuschauer. Also unsere Wettkämpfe sind ja sonst eher ein bisschen abgeschieden am Berg oben und da echt im Stadion zum Stadionsport geworden. Es kam auf jeden Fall richtiges Olympia-Feeling auf, das ganz klar. Ja, allein dort zu stehen ist, denke ich, ein Riesenerfolg. Klar, die Ansprüche waren ein bisschen höher. Am Tag hatten wir sehr besondere Schneeverhältnisse, die es nicht leicht gemacht haben, hatten viele Probleme einfach mit dem Material, aber trotzdem geiler Wettkampf und ja, meine Highlights waren definitiv die zwei Wettkämpfe selber, ganz klar. Und dann als drittes Highlight die Abschlussfeier auf jeden Fall nochmal. Ist man zusammengekommen, haben wir andere deutsche Sportler noch getroffen. In Bormio waren wir ja jetzt als Skibergsteiger alleine, aber genau, wir sind auch ein bisschen spät angereist. Unsere Wettkämpfe waren noch zum Schluss und deswegen konnten wir leider keine anderen Wettkämpfe ansehen. Dafür war halt der volle Fokus für uns auf unsere Wettkämpfe. Und ja, sonst war ich ringsum zufrieden. Ein bisschen zentraler könnte es sein, dass man einfach noch größeres olympisches Dorf hat und alles. Das wäre der Traum.
Ein Name, der im deutschen Team sowohl Spitzenambitionen als auch Enttäuschung verkörpert, ist auf jeden Fall Flo Wilmsmann. Einer unserer besten Skicrosser und ein Medaillenhoffnungsträger. Ja, Flori ging in Livigno mit viel Selbstvertrauen ins Rennen, nachdem er kurz vor Olympia beim Weltcup in Val di Fassa gemeinsam mit seinem Teamkollegen Conor Renn und Tim Ronek einen historischen Dreifacherfolg gefeiert hatte. Nach bis dahin überzeugenden Läufen belegte Flori in seinem Halbfinale bei stärker werdendem Schneefall allerdings nur den letzten Platz und am Ende landete er im kleinen Finale auf Platz 7. Dennoch kann man festhalten, Deutschland ist eine Skicross-Nation. Wir haben auch die deutsche Goldmedaillengewinnerin Daniela Mayer vorher schon angesprochen. Hören wir mal, wie Flori die Situation empfunden hat.
Ja, genereller Eindruck von den Olympischen Spielen. Ich muss sagen, da ja, sind gemischte Gefühle dabei. Also grundsätzlich mal mega cool. Ja, mir haben die richtig gut gefallen. Wir waren in Livigno untergebracht und unser Wettkampf war in Livigno. Und ja, vor Ort war es richtig cool. Haben da natürlich auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Standort Livigno, weil ja der Ort einfach ja sehr schön ist. Waren sehr viele Touristen und Fans waren da vor Ort. Das heißt, war gute Stimmung auch im Dorf. Wir hatten auch ein kleines olympisches Dorf. Vom IOC wurde es organisiert in einem sehr großen Hotel. War super cool. Konnten wir immer aufradeln. Da waren die entsprechenden Partner vom IOC auch mit verschiedenen Ständen und Möglichkeiten gewesen. Vom DOSB war ein kleiner Ableger dort. Wir selber waren jetzt halt in einem Hotel in Livigno untergebracht. Aber für mich ja, war es eigentlich so recht angenehm, dass wir nicht da oben waren, sondern in unserem eigenen Hotel waren. Und ja, genau, konnten immer zu Fuß rüber zum Venue laufen. Wo wir dort waren, waren auch noch viele andere Veranstaltungen. Also ich kann mich an ein Training erinnern, da war zur gleichen Zeit, ich glaube, Snowboard Slopestyle Finale plus Halfpipe Ski Training. War schon ziemlich lässig zu sehen, alles so quer drüber. Aber wir waren ja erst in der zweiten Woche vor Ort und in der ersten Woche, wo man dann die ganzen Wettkämpfe doch im TV mitverfolgt hat, hat man auch schon den Eindruck gehabt, wie der eine oder andere es geschildert hat, da man die Wettkämpfe eigentlich schon von den Weltcups kennt, haben die Wettkämpfe eigentlich extrem auch an die verschiedenen Weltcup-Rennen einfach erinnert. Ohne dass halt die normalen Sponsoren da waren, sondern halt unter den Olympischen Ring. Aber ja, Bormio Abfahrtherren kennst du auch vom normalen Winter, Biathlon Antholz kennt man auch, genauso wie Cortina oder Langlaufen in Val di Fiemme. Von dem her war das schon auch so ein bisschen Gefühl dabei, dass man eben die Veranstaltungsorte schon ein bisschen vom Weltcup kennt. Aber ich glaube, damit muss man eigentlich sich einfach zufrieden geben, weil man sagt, man mag ja die vorhandene Struktur nutzen. Und meines Erachtens wurden die einfach gut genutzt, sodass wenig Neues gebaut hat werden müssen. Ja, na, ich muss sagen, für uns oder für mich gesprochen war es richtig, richtig coole Olympische Spiele. Waren auch irgendwie so, wie man sich das so ein bisschen vorgestellt hat. In Livigno waren viele Freunde und Familie an den Wettkämpfen da. Es war jetzt nichts Übertriebenes, aber trotzdem heute sehr speziell. Ich fand, es hat sehr zu Italien gepasst. Und das Coole war natürlich auch bei uns, dass wir im Vorhinein auf Trainings- oder Vorbereitung waren in Pellegrino. Das war dann schon während der ersten Woche, wo die Olympischen Spiele schon gelaufen sind. Und konnten dann halt mit unserer Akkreditierung auch mal zu den Langläufern oder Skispringer runterschauen oder zuschauen. Das war dann ziemlich cool, dass man halt auch andere Sportarten gesehen hat. Und jetzt nicht nur die Freestyle-Sportarten, hat sich cool ergeben mit unserer Vorbereitung her. Und ja, von dem her hat man da echt komplettes Erlebnis auch mit dem, in Anführungszeichen, kleinen olympischen Dorf in Livigno, wo man immer raufrollen konnte. Da man ja sie mit anderen Sportlern treffen konnte, aber genauso auch ein bisschen die Ruhe hatte für sich in dem Hotel, wo er wieder ein bisschen mehr Fokus hat finden können für die Wettkämpfe. Plus heute noch das ganz normale Leben in Livigno, was ja super gemütlich ist. Kannst zu Fuß rüber zum Venue gehen, ein bisschen durch die Innenstadt schauen, mal einen Kaffee trinken, kommst ein bisschen raus. In meinen Augen war das ein super cooler Mix und die Woche, die wir vor Ort waren, hat da extrem viel Spaß gemacht. Bist du zufrieden mit deiner eigenen Leistung? Ja, also klar, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, wenn man immer wieder zurückschaut, tut es schon wieder weh oder tut es immer noch weh. Wenn man sagt, man fährt eigentlich mit Medaillenambitionen hin und an dem Tag fühlt man sich ja extrem gut, fühlt man sich extrem bereit. Passt eigentlich alles so, wie man sich das ganze Jahr darauf vorbereitet hat, dass man sagt, an dem Tag kann man gut abliefern. Und das Schöne an dem Gefühl ist, was ihr ja mitnehmen, ist es, dass eigentlich funktioniert hat oder gut funktioniert hat. Das hat extrem viel Spaß gemacht, vor allem dann, wo es dann in die Heats reingegangen ist, diese Nervosität zu spüren, aber dann echt im Gate alles vergessen zu können, kompletten Fokus zu haben und da aggressiv einfach runterfahren zu können, zu wollen und auch eben das so umzusetzen. War schon ein richtig cooles Gefühl, einfach da an dem Tag so da zu sein. Und jetzt kommen wir halt zur anderen Seite, warum es so extrem wehtut, weil am Ende ist es ja leider nichts mit der Medaille geworden. War sehr besondere Umstände einfach, weil es übers Rennen immer mehr und mehr zum Schneien angefangen hat. Plus auch es immer wärmer geworden ist, sodass der Schnee sehr, sehr nass geworden ist. Und dann zum Halbfinale hin sind dann einfach irgendwann so ein bisschen die Ski bei uns oder bei mir aus dem Bereich rausgefallen, wo die einfach sehr gut funktioniert haben, sondern dann ist der ganze Schnee einfach zu nass geworden. Dann muss ich sagen, war leider so das Halbfinale, ein kleines Finale vom Material her nicht mehr früh drin gewesen ist. Was waren deine Top 3 Highlight-Momente? Ja, Einer von den drei Momenten war auf jeden Fall, wie die Dani die goldene Medaille gewonnen hat. Es war super cool mitzuerleben. Und in dem Moment war eigentlich auch der zweite Moment, und zwar, wo wir dann auf sie gewartet haben, am Nachmittag, um einen kleinen Medaillenempfang zu geben. Und da war natürlich auch von ihr viele Fanclub und Freunde und so weiter mit dabei, aber auch von uns Jungs, von allen eigentlich aus dem Team, waren die Familien mit vor Ort, um die Dani zu feiern, und auch viele ehemalige Skicross-Athleten oder welche, die früher im Skicross was am Hut hatten, haben alle so ein bisschen den Weg nach Livigno gefunden. Und ja, dann sind eigentlich mehr oder weniger in dem Moment halt alle zusammengekommen, um die Dani da zu feiern und ja, zu sehen, wie schön es eigentlich ist, nach den letzten zwei Olympischen Spielen, wo er sehr für sich allein gewesen ist, alle vor Ort zu haben, die Dani, aber auch viele Leute, die einen selber dann über den Weg begleitet haben über die letzten Jahre, dass die da alle zusammengekommen sind, um das zu feiern, um den Sport sie anzuschauen, um die Olympischen Spiele zu feiern, das war schon extrem cool. Und ein dritter Moment, der war für mich persönlich ein cooler Moment einfach, das war noch in der Vorbereitung, wo wir beim Langlaufsprint dann in Val di Fiemme zugeschaut haben, wo der Klavo den Berg aufgestiefelt hat, das live zu singen, das war ziemlich cool, ziemlich lässig, und ja, war schon auch so ein bisschen so ein olympischer Moment für mich. Man sagt, man kann sich ja die anderen Sportarten mal anschauen, hat da die Chance, andere Sportler zu kennenzulernen und zu treffen, aber auch halt deren Leistung zu sehen. Und es war halt extrem cool, mit der Akkreditierung konnte man direkt an den Anstieg hingehen und denen da abliefern zu sehen, das war schon beeindruckend und cool. Ja, was hat dir nicht so gut gefallen? Ja, da kann man eigentlich zurückkommen auf den Anfang, was ja super cool war und was ja jeder wollte, so ein bisschen nach den Spielen in Asien und so weiter, wenn es zurückkommt nach Europa, dass es ja alles ein bisschen nachhaltiger genutzt wird. Und ich glaube, dadurch war das so ein bisschen unumgänglich, dass die Spiele sich ausweiten auf verschiedene Standorte und so weiter. Da haben wir jetzt im Skicross einfach ein bisschen Glück gehabt, dass wir in Livigno waren, dass also die Stimmung eben so extrem cool gewesen ist. Deswegen kann ich gegen die Stimmung und so weiter einfach gar nichts sagen, weil das war echt schön und cool gemacht oder cool aufgezogen. Was mir dann schon ein bisschen negativ aufgefallen ist, einfach vom IOC her, dass die Ticketpreise einfach extrem teuer gewesen sind für das, was ja das Ticket geboten hat. Bei uns waren zum Beispiel der Zielraum war ein einfacher Parkettboden, wo die Leute dann gestanden sind und sich den Wettkampf angeschaut haben, und dafür 150 Euro zu verlangen, ist halt schon extrem viel. Ja, ich glaube, da, wenn da ein bisschen die Preise ein bisschen runtergehen würden, würden sich auch mehr Leute das anschauen wollen. Beziehungsweise, was auch schon Thema war, ist, ja, ein bisschen näher an die Strecke wäre schon auch cooler gewesen. Bei uns, wenn der Zielraum nicht ganz so weit weg gewesen wäre, oder ein bisschen weiter weg war, dann, wenn da das einfach ein bisschen, ja, für die Fans doch ein bisschen einfach günstiger wäre, beziehungsweise auch die dadurch einfach mehr vom Wettkampf hätten. Wenn es schon teuer ist, dann halt ein bisschen bessere Möglichkeiten beim Zuschauen und so weiter. Aber ich glaube, das ist dann, jede Venue hat da ihre Vor- und Nachteile gehabt. Wenn man da nach Antholz geschaut hat, in die Mods große Tribüne hin, war da auch schon was geboten für die entsprechenden Tickets. Aber ja, trotzdem auch von der Organisation her konnte man sicher ein bisschen was rausholen. Ich habe es nur in Livigno mitgekriegt. Am Anfang wurde der Mords Tamtam drum gemacht, wie komme ich nach Livigno rein, durch den Tunnel, es ist eh alles gesperrt eigentlich, alles super teuer. Ich glaube, das hat dann viele abgeschreckt, dann doch hinzufahren. Schlussendlich zu unseren Wettkämpfen hin war das fast gar kein Stress mehr mit dem Tunnel. Also es sind eigentlich alle super easy nach Livigno reingekommen. Die Tickets oder die Übernachtungspreise haben sich dann auch nochmal ein bisschen mehr reguliert, nachdem ich glaube nicht die Nachfrage doch nicht so hoch war, wie am Anfang gedacht, konnte man dann doch wieder was zu okayen Preisen bekommen. Ich glaube, wenn davor einfach da ein bisschen besser organisiert wird und dann vielleicht doch nicht zu viel einfach nur auf den Profit geschaut vom IOC, dass die da viel verdienen wollen, sondern dass da für die Zuschauer noch das ungefähr ein bisschen ja, zu bezahlen ist, ist da sicher den Spielen in Zukunft was geholfen.
So, einen Special Guest haben wir noch, und zwar Michael Nitsch. Er ist nämlich Direktor des heimlichen Stars aus deutscher Sicht, nämlich dem FES. Das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten entwickelt Schlitten, Bobs und Ski für Deutschlands Wintersportelite und war tatsächlich bei 88% aller deutschen Medaillen beteiligt. Was für eine Quote. Michi leitet das Institut seit 2019 und war bei den Olympischen Winterspielen auch persönlich vor Ort, um nicht nur die technische Seite zu begleiten, sondern auch um zu sehen, wie sich die Geräte im harten Wettkampf bewähren. So, ein exklusives Eiskanal-Fazit hören wir nun von Michael.
So, ihr zwei Olympia-Ultras. Viele Grüße aus dem Südosten Berlins. Der generelle Eindruck für mich irgendwie, nachdem wir zweimal hintereinander Asien hatten, also Peking und Pyeongchang, also ganz klar, der Wintersport ist zurückgekehrt in die Wiege. Dort, wo er mal erfunden, entwickelt wurde, also nach Europa in die Alpen, das prägt durch den generellen Eindruck. Also diese Wintersportkultur dort in Cortina, die ist einfach einmalig. Die verbinden sich bei mir dann noch mit Erlebnissen, die ich an der alten Bobbahn noch sammeln konnte, bei den Weltcups im Bobsport in den 90er Jahren und Anfang der 2000er. Also insofern, dort fühlt man sich einfach zu Hause. Olympia-Feeling, da würde ich sagen, durch die räumliche Trennung der Sportarten und Disziplinen waren sowohl Sportler wie auch Fans sehr dezentralisiert. Und das fehlte für mich ein bisschen, dass also diese Mischung, die Sportartenmischung höher ist, als man sie in Cortina erleben konnte. Aber ich denke, an den anderen Lokalitäten, Mailand mal ausgenommen, war es wahrscheinlich noch dezidierter. Wurde nur noch eine Sportart zur Auswahl. Insofern war es sicherlich in Cortina noch ein wenig gemischter. Aber wie gesagt, anders als man es zum Beispiel in Paris erleben konnte im Sommer. Deutsche Performance. Für mich war es gesehen, das gesamte deutsche Ergebnis kein Erfolg. Wir haben weniger Medaillen als in Peking errungen. Wir haben deutlich weniger Gold gewonnen und wir sind vom Platz 2 der Nationenwertung auf den Platz 5 abgerutscht. Und um das Ganze noch sozusagen zu ergänzen und eine Schleife drum zu machen, seit dem Jahr 2002 hat sich die Medaillenausbeute Deutschlands, wenn man also die Zahl der Medaillenentscheidungen mit dazu zählt, halbiert. Und das kann uns nicht zufriedenstellen. Performance FES, ich würde es vielleicht zusammen beantworten mit den Leistungen, die wir gemeinsam mit unserem Schwesterinstitut IRT Leipzig erzielt haben. Da lässt sich sagen, lokal betrachtet für uns die Beteiligung an 23 von insgesamt 26 deutschen Medaillen, denke ich, ist ein sehr ordentliches Ergebnis. Wir waren also bei 88% der Medaillen mit an Bord und konnten Beitrag leisten. Da sind wir also sehr stolz drauf und positives Fazit. Highlights? Ach, schwierig, diese Tage dann so zu durchforsten. Ich versuche es mal allgemein zu halten. Also irgendwie schon was Besonderes, also mit dem Auto zu den Olympischen Spielen zu fahren, fand ich schon besonders, von Berlin nach Cortina. Das war was Besonderes. Dann die gesamte, das nächste Highlight, die gesamte Szenerie rund um Cortina. Also wenn man vom Quartier die Fußgängerzone hochgelaufen ist in Richtung der Bobbahn, man sieht den Kirchturm, man sieht die Häuser und dahinter diese Bergszenerie. Einfach einmalig, das ist ein Highlight. Und dann, wie vorher schon gesagt, ein Highlight muss natürlich auch unser Ergebnis bei den, oder besser gesagt, also unsere Beteiligung an den Ergebnissen sein, auch verbunden mit dem recht positiven Medienecho. Da kann man mit zufrieden sein. Wären meine Highlights. Ah, nee, ich mache noch ein viertes Highlight dazu. Nach dem Viererrennen René Spies in die Arme zu fallen, der recht feuchte Augen hatte, und die habe ich mit Sicherheit mindestens in dem Moment dann auch bekommen. Wenn man also auch mal gemeinsam schlechte Erlebnisse hatte im Sport und committet sich dann aber auf gemeinsame intensive Arbeit und erreicht die Ziele, die man sich setzt, ja, das ist dann schon besonders. Genau, Sportarten, die ich sehen konnte, also Skeleton und Bob, weil wir ausschließlich in Cortina waren. Und einmal waren wir zur Entspannung und zum Kennenlernen auch bei Curling. Irgendwie eine besondere Sportart. Was fand ich nicht so gut? Wie schon erwähnt, ich denke, die Trennung der Locations, das war nur, also das war so mittelprächtig. Also wird ja begründet mit Nachhaltigkeit und so, dass man vorhandene Anlagen nutzt, die nicht an einem Fleck stehen. Fast automatisch, aber trotzdem hat mir nicht so gut gefallen.
Ja, ich muss schon sagen, also erstmal, es kommt jetzt keine weitere Sprachmemo mehr dazu, aber ja, ich muss schon sagen, es war jetzt echt total cool, auch so zu sehen, dass wir auch so dieses Netzwerk haben, dass wir auch einfach ja ein paar Olympioniken schreiben können und fragen können, hey, wie hat euch eigentlich Olympia gefallen? Wie habt ihr das eigentlich wahrgenommen? Wollt ihr uns nicht mal eine kurze Memo dazu schicken? Also ja, da sind wir echt sehr, sehr dankbar dafür. Also vielen Dank an alle, die uns was zugesendet haben. Sehr, sehr coole Einblicke, die wir hier bekommen haben. Und ja, ist vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive, wie wir sie erlebt haben, weil wir auch einfach nur als Fans vor Ort waren. Aber wenn man dann wirklich als Athlet oder als Betreuer oder als Fotograf dann hinter den Kulissen mit dabei ist, das sind dann die wahren olympischen Momente, die man als Fan dann auch gar nicht miterleben kann. Ich habe jetzt tatsächlich noch was vorbereitet, Olli. Und zwar habe ich mir überlegt, ich hätte gerne noch Danis 5 kuriose Momente.
Okay, das ja, heißt...
Also Danis Corner.
Danis Corner, ja, okay.
Ich habe es Danis Corner.
Da lehne ich mich mal zurück und bin gespannt.
Ja, genau. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Also ich habe so ein bisschen im Netz recherchiert und habe auch so ein bisschen selber überlegt, was mir so einfällt, was ich auch vielleicht so auf TikTok oder so gesehen habe. Genau, also ein skurriles Highlight, da kommen wir zum Punkt 1, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, der Wolfshund beim Langlauf-Teamsprint in Tesero. Nazgul heißt der, ein 2-jähriger Wolfshund, der entwischte seinen Besitzer. Und ja, dann gelangte er ins Langlaufstadion und rannte dann auf der Zielgeraden hinter den Athletinnen her. Und ja, der ist dann eigentlich so ganz nach dem Motto, dabei sein ist alles, ins Ziel gesprintet. Und dann gab es dieses unvergessene Fotofinish im Ziel. Das ist auf jeden Fall ein kurioser Moment von den 5. Machen wir mal weiter mit dem nächsten. Und zwar ist es der Chocolate Lava Cake. Ich habe sogar den italienischen Namen dabei. Tortino al cioccolato con colore fondente. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und das war tatsächlich ein viraler Hit im olympischen Dorf. Und ja, der hat sich ja da so richtig durchgesetzt, dieser Lava Cake, und gilt so ein bisschen als Nachfolger des berühmten Schokomuffins von den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Ja, ich glaube, das ist eher so ein TikTok-Ding, weil da haben tatsächlich echt auch viele Athletinnen und Athleten ja einfach ein paar Videos geteilt, wie sie diesen Lava Cake gegessen haben. Sah tatsächlich sehr unspektakulär aus, aber hat wohl sehr gemundet. Dann habe ich noch einen Fun-Fact dabei in Danis Corner. Und zwar das letzte Mal, dass die Olympischen Spiele so nah dran waren, war einfach auch in Italien. 2006 war es nämlich in Turin, 2010 in Vancouver, 2014 in Sochi, 2018 in
Pyeongchang.
Sehr gut.
Und 2022 in Peking.
Sehr gut, da weiß einer Bescheid. Ja, und dann 2026 eben in Mailand, Cortina. Also kann man sagen, das letzte Mal in der EU waren sie tatsächlich 2006, was schon ein krasser Funfact ist und ja auch interessant zu sehen, dass innerhalb von 20 Jahren in 6 Zyklen die Olympischen Spiele 2-mal in Italien waren. Genau. Ja, dann ein weiterer kurioser Moment, der wahrscheinlich auch noch längere Zeit in Erinnerung bleiben wird, ist ja der norwegische Slalomfahrer McGrath, der tragischerweise auch kurz zuvor seinen Großvater verloren hatte. Der fädelte im Lauf ein und ja, zog im Zielhang dann die Ski aus und verschwand einfach alleine im Wald, um da zur Ruhe zu kommen. Das ist schon so ein Bild zwischen Tragik, Rückzug und ja, absoluter Olympia-Surrealität. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber im ersten Wettkampf nach Olympia, da hat der Kameramann sich dann auch einen Scherz erlaubt, als dann McGrath gefahren ist und hat danach, ja, einen Schwenk in den Wald gemacht, ohne McGrath diesmal. Das war schon ganz witzig. Genau, und dann vielleicht noch was zur Eröffnungsfeier. Die Eröffnungsfeier von Mailand Cortina war nämlich ein Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte der Winterspiele fand sie nämlich gleichzeitig an zwei Orten statt, in der Modemetropole Mailand und im alpinen Cortina d'Ampezzo. Die Botschaft dahinter: Italien als Brücke zwischen urbanem Lifestyle und klassischem Wintersport. Und das war's mit Danis Corner. Ja,
ich hoffe, ich glaube, das war's jetzt so langsam auch mit der Folge. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne mal loswerden. Also, ja, 4 Jahre nach Mailand Cortina werden ja die französischen Alpen im olympischen Glanz funkeln. Und noch ist ja nicht ganz klar, welche neue Sportarten es 2030 ins Programm schaffen werden. Im Gespräch sind unter anderem Telemark, Icecross und ein Skisprintformat. Auch bei den Austragungsorten gibt es noch einige offene Fragen. Was wir euch aber jetzt schon empfehlen können: Schaut euch auch mal unbedingt die Videos von den möglichen neuen Sportarten an. Zum Beispiel Telemark-Skifahren. Die sieht wirklich spektakulär aus. Und ja, die Disziplin, die kommt ursprünglich aus Norwegen und zeichnet sich durch eine ganz eigene, ziemlich beeindruckende Abfahrtstechnik aus.
Ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Die Winterspiele 2030 in Frankreich, die sollen sich über ein noch größeres Gebiet erstrecken als jetzt in Norditalien. Geplant sind unter anderem Wettkämpfe in Savoyen, im Hochsavoyen, in Briançon und auch im Küstenort Nizza am Mittelmeer, also ein bisschen das Pendant zu Mailand. Und eins steht für uns jetzt schon fest: Wir haben richtig Bock. Und wir werden alles daran setzen, auch diesmal wieder live mit dabei zu sein.
Und wir können es jedem empfehlen.
Und wir können es echt jedem empfehlen. Aber das war's für heute und mit der Podcast-Folge. Und mit den Worten von Wolf-Christoph Huss: Bleiben Sie sportlich und vielen Dank.